Hallo lieber Jan.
Hallo Flo.
Bevor wir beide uns gleich sozusagen die Revolverhalfter umschnallen und in Richtung Utah reiten, um ausführlich über die neue Netflix-Serie American Primeval von Peter Berg zu reden, habe ich noch ein kleines Serien-Episoden-Quiz für dich. Das haben wir in der letzten Episode schon so ein bisschen etabliert und wollen wir jetzt auch fortführen. Ich nenne dir also gleich drei Episodennamen einer Serie und du darfst raten, um welche Serie es sich handelt. Bist du bereit?
Alles klar, I'm ready.
Alles klar, dann einmal die Ohren gespitzt. Wenn du nicht weiterkommst, dann, also zumindest nach der dritten Episode, habe ich dann noch einen Tipp für dich, aber vielleicht fällt dir ja schon nach den ersten Nennungen was auf. Also, die erste Episode, die ich dir nenne, trägt den Namen Fathers and Sons.
Sagt mir was. Also ich glaube, das habe ich schon mal gelesen, aber es ist natürlich, ja, das könnte natürlich jetzt in alle Richtungen gehen. Ich höre mir auf jeden Fall noch den zweiten Tipp mal an, bevor ich vielleicht mal einen Tipp abgebe.
Die zweite Episode, die ich dir nenne, das ist dann vielleicht schon ein bisschen einfacher, heißt Shot the Head of a Snake.
Shot the Head of a Snake, das klingt ein bisschen auch schon wieder Richtung Western. Vielleicht bist du da auch schon in eine Richtung unterwegs, wo wir heute ja auch generell... ist es Deadwood?
Nein, aber nein, du bist nah dran. Ich nenne dir mal die dritte Episode, vielleicht kommst du dann drauf. Die dritte Episode heißt The Ladies of La Belle.
La Belle? Oh, das ist dieser Saloon. Wo war das? Ladies of La Belle. Also ich bin auf jeden Fall richtig in Richtung Western.
Du bist auf jeden Fall richtig, genau. Also wir haben hier eine siebenteilige Miniserie und wie du schon richtig sagtest, befinden wir uns passend zu unserer Episode heute im Western-Genre. Netflix kann ich dir noch als Tipp mitgeben und vielleicht kommst du dann drauf.
Siebenteilige Miniserie, ist es Godless?
Yes, ding, sehr gut. Ich muss sagen, habe ich nie gesehen, die Serie, habe ich aber vieles Gutes von gehört. Ja,
da können wir vielleicht auch mal Parallelen ziehen, wenn du dann mal die Serie nachgeholt hast. Und damit sind wir dann schon voll im Thema und wer vielleicht unseren Jahresvorschau-Podcast nicht gehört hat, wir haben ja jetzt so auf unserem neuen Channel auch ein bisschen neues Konzept, da haben wir schon drauf hingedeutet, was jetzt hier auf euch in diesem Jahr zukommen wird. Die erste Kompaktfolge war auch schon raus. Mhm. Und jetzt widmen wir uns hier, wie angekündigt, American Primeval, der neuen Netflix-Serie, Miniserie von Peter Berg. Und wir werden das so ein bisschen an den einzelnen Folgen und verschiedenen Punkten, die es zu diskutieren gibt, aufziehen und fangen jetzt mal quasi am Anfang der Serie auch an, indem euch der Flo mal kurz erklärt, um was es in der Auftaktfolge von American Primeval geht.
Genau, dazu vielleicht noch vorab ganz schnell, wir werden uns durch die Serie schon durchspoilern, das hat so eine Besprechung der kompletten Episoden schon an sich, also das nur schon mal als kleiner Hinweis, dass wir hier durchaus auch wichtige Handlungsstränge zumindest im Rahmen dieser Besprechung auch spoilern werden, aber wir werden dann auch natürlich noch mal explizit darauf hinweisen. Genau, American Primeval spielt im Jahr 1857, wie gerade schon im Cold Opener gesagt, wir befinden uns tief im amerikanischen Westen in der Region rund um das Utah-Territorium, wo die Lage derzeit sehr bedrohlich ist. US-Präsident James Buchanan hat durch seinen Vorschlag, die Vielehe, also die Polygamie, abzuschaffen, das eh schon angespannte Verhältnis zu den Mormonen nochmals verstärkt. Immer wieder gab es auch Gerüchte darüber, dass die Mormonen unter der Führung von Brigham Young einen eigenen Staat gründen wollen. Und weil Buchanan die ganze Sache zu heikel wurde, beschloss er, Young vom Posten des damaligen Governors dieses Utah-Territoriums zu entmachten. Und dies führte eben dann zum Krieg zwischen den Streitmächten der USA und den Mormonen. Das jetzt schon mal als ersten kleinen historischen Kontext. Ich werde gleich später noch mal ein bisschen mehr auf die Historie eingehen. Und American Primeval nimmt uns dann eben mit in dieses Setting. Und wir begleiten mehrere Figuren, ja, die sich zu dieser Zeit in diesem doch sehr gesetzlosen Teil der USA eben aufhalten. An erster Stelle wäre da Sarah Rowell und ihr Sohn Devin zu nennen, die gerade von Kansas in den Westen reisen möchten, um Devins Vater zu finden. Und bei ihrer Ankunft im Fort Bridger, einem wichtigen Handelsposten und Knoten sowie Versorgungspunkt für Siedler und Durchreisende, erfahren sie, dass ihr Führer, der sie nach Crooks Springs, also ihrem eigentlichen Zielort, bringen soll, abgereist ist. Und Jim Bridger, der Anführer des Forts, empfiehlt Sarah daraufhin, die Reise doch mit Isaac Reed fortzuführen, einem mürrischen, aber sehr erfahrenen Grenzgänger mit Survival-Skills. Dieser lehnt jedoch erstmal ab, sodass sich dann Sarah und Devin schließlich einer Mormonengruppe anschließen, die von dem frisch verheirateten Paar Jacob und Abish Pratt angeführt wird. Genau, und nachdem Sarah und Devin dann abreisen, kommt ein Kopfgeldjäger ins Fort Bridger und erzählt, dass Sarah aufgrund Mordes gesucht wird und ein Kopfgeld von $1,500 auf sie aufgesetzt ist. Eine Gruppe von so einheimischen Fallenstellern ermordet daraufhin diesen Kopfgeldjäger und nimmt dann selbst die Verfolgung von Sarah auf. Und unterdessen kommt dann die Mormonengruppe bei einer Gruppe von, ich glaube, so rund 200 Siedler aus Arkansas an und macht eben dort dann auch Rast, also so mitten in der Prärie. Und während dieser Zeit freundet sich Sarahs Sohn Devin mit Two Moons an, einer jungen Shoshonin, die, glaube ich, aus der Gewalt ihrer eigenen Familie irgendwie geflohen ist und sich in einem Wagen dieser Mormonengruppe versteckt hat. Und die alle sind dann eben in diesem Camp und eines Tages taucht dann eine Mormonen-Milizgruppe, angeführt von James Wolsey, bei dem Camp auf, beansprucht das Gebiet für sich und fordert die Gruppe auf, es sofort zu verlassen. Die Siedler weigern sich daraufhin jedoch und dies führt dann schließlich zum sogenannten Mountain Meadow Massaker, bei dem die Milizionäre dieser Mormonen gemeinsam mit Verbündeten der Paiute-Stammesgruppe diese Siedler, diese Gruppe eben überfallen und brutal massakrieren und dabei eben sehr brutal auch vorgehen und auch keine Rücksicht vor Frauen und Kindern nehmen. Und Sarah und Devin, die ja eben auch in dieser Gruppe sind, schaffen es halt gerade noch so, sich zu retten. Eben auch, weil Isaac Reed, also dieser mürrische Grenzgänger, heimlich die Gruppe verfolgt hat und dann auch eingreift. Und Jacob Pratt, also der eine Mormone aus der Gruppe, überlebt schwer verletzt und seine Frau Abish, die wird neben anderen Frauen von den Paiute mitgenommen. Ja, und das, glaube ich, mal so ganz grob ist die erste Episode American Primeval. Wir werden später auch nochmal vereinzelt auf andere Figuren eingehen natürlich. Und ich weiß nicht, wir können damit auch eigentlich direkt den Bogen zum historischen Kontext der Serie schlagen, oder?
Sehr gern. Ja, also du hast jetzt hier schon sehr viel auch aufgegriffen, was historisch relevant ist. Jetzt wäre natürlich meine Frage mal auch stellvertretend für unsere Zuhörer. Ja, was davon ist wirklich historisch verbürgt? Was hat vielleicht auch der Autor der Serie oder die Autoren der Serie hinzugedichtet? Du hast dich ja auch mal da, glaube ich, ein bisschen informiert. Vor allem eben, was die historische Akkuratesse dieses Mountain Meadow Massakers anbelangt und auch wie damals eben die politischen Verhältnisse eben da zwischen den verschiedenen beteiligten Fraktionen waren. Du hast schon genannt, diese Mormonen auf der einen Seite, andererseits kommen hier natürlich auch Indigene vor. Mhm. Vielleicht nimmst du uns da nochmal mit, was sind jetzt hier die historischen Eckpfeiler, die tatsächlich auf Echtheit fußen und was ist das, was vielleicht auch die Serie ein bisschen ausschmückt?
Genau, also wie schon gesagt, natürlich, da werden wir auch dann, wenn wir später über Peter Berg auch als Regisseur sprechen, der nimmt sich hier natürlich sehr viele reale Ankerpunkte, wie er das ja in den meisten seiner Werke macht. Also das heißt, um es schon mal erstmal grob zu sagen, dieser Utah-Krieg, der hier eben die Kulisse dieser Serie bildet, ist natürlich ein echter Konflikt, den es tatsächlich gab. Genau, Präsident James Buchanan, das habe ich eben alles schon erzählt, wollte nicht nur diese Vielehe der Mormonen, sondern auch, sage ich mal, diesen politischen Einfluss der Mormonen beenden. Und wie bereits erwähnt, war Brigham Young, also der Anführer der Mormonen, damals Governor des Utah-Territoriums. Und Brigham Young spielt ja auch hier in der Serie dann später eine Rolle, also ist auch eine reale Figur. Und ihn sah der US-Präsident, der hier, glaube ich, einmal namentlich nur erwähnt wird, also hier keine größere Rolle spielt, als, ja, man kann sagen, Gefährdung der nationalen Einheit auch irgendwie an. Und man muss dazu auch noch sagen, hinter all diesen politischen Intrigen und Entscheidungen standen natürlich auch tiefer liegende Spannungen, die hier in der Serie jetzt, auch nicht so richtig aufgegriffen werden. Also wir haben natürlich dieses Misstrauen gegenüber einer religiösen Minderheit, wir haben Angst vor Abspaltung. Und vor allem natürlich eben diesen Kampf um die Kontrolle über den amerikanischen Westen. Also das wird hier natürlich in den verschiedenen Figurenkonstellationen, wie gesagt, über die sprechen wir später noch, uns alles dargestellt. Aber dass wir da jetzt so richtig tiefe Eindrücke irgendwie vielleicht auch in die Hauptstadt bekommen und da irgendwie, wie gesagt, irgendwie den Staat, sage ich mal, jetzt in Form von Bakannen oder so dann auch sehen. Das wird hier in der Serie eher nicht gemacht. Wir befinden uns also durchgehend in diesem Utah-Territorium. Was aber schon stimmt, war dann, dass Bakannen, also der US-Präsident, auch diese Armee dann losgeschickt hat, die hier ja auch von diesem Dellinger angeführt wird. Auch über den sprechen wir später noch, um eben die Mormonen, sage ich mal, so zu disziplinieren. Und was ich ganz spannend finde, es wird zwar von diesem Utah-Krieg geredet, aber das kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie einen richtigen offenen Krieg, sondern es entwickelte sich eher so ein kalter Konflikt mit gegenseitigen Sabotageakten, Spionage und eben auch sehr viel Paranoia so auf beiden Seiten. Und genau diese angespannte Stimmung, finde ich, lässt sich auch in American Primeval super wiederfinden. Also du hast die ganze Zeit Gefühl, da ist irgendwas im Busch, wenn die verschiedenen Parteien aufeinander treffen. Es fehlt immer nur so ein Funken zur Eskalation und das finde ich, das transportiert die Serie uns sehr, sehr gut. Was wir in der Serie sehen, ist eben, wie gesagt, dieses Mountain Meadow Massaker und auch da ist es korrekt, dass, wie es die Serie zeigt, dass diese späteren Angreifer aus dieser Mormonenmiliz eben den Siedler ja sozusagen den Frieden anbieten oder auch einen scheinbaren Waffenstillstand sozusagen anbieten, nur um diese dann später auch zu ermorden. Also in der Realität starben über 120 Männer, Frauen und Kinder und anders als in der Serie wurden in der Realität, glaube ich, nur so ein paar die jüngsten Kinder verschont und überlebten. In der Serie haben wir dann ja eben mehrere Figuren, die den Angriff ebenfalls überleben. Also hier hält sich die Serie dann nicht ganz an die Historie. Und das muss man natürlich auch nochmal generell sagen, um auch auf deine Frage dann nochmal so einzugehen. Peter Burke und auch Autor Mark L. Smith haben die Serie gerade in Bezug auf die historischen Fakten natürlich schon an einigen Stellen ordentlich umgewälzt und fiktionalisiert. Das heißt, man darf jetzt in American Primeval keine komplett korrekte Aufarbeitung dieses Konflikts erwarten. Aber um da vielleicht mal jetzt auch an dich zu übergeben, lieber Jan, das war ja, oder es ist ja auch bei einem Regisseur wie Peter Burke es ist, auch nicht so richtig zu erwarten, oder?
Ja, also Peter Burke ist ja oftmals verrufen als kleine Version eines Michael Bay, was natürlich immer dieses Klischee dann mit sich bringt, beziehungsweise den Vorwurf, dass er einerseits halt ein ziemlich actionbetonter Filmemacher ist, andererseits aber auch, sagen wir mal, eine gewisse Verklärung mit sich bringt in Sachen US-amerikanischen Patriotismus. Und da ist man natürlich hier direkt auch bei einem Western, der sich um eine historisch teilweise eben verbriefte Tatsachengeschichte dreht, schnell dabei, dass eben auf diese Aspekte hin zu überprüfen, was ist hier eben dann ja im Zuge der Dramaturgie vielleicht ein bisschen überstrapaziert worden, was ist vielleicht auch komplett erdichtet und was ist tatsächlich dann den historischen Fakten angemessen dargebracht. Mhm. Also man kann vielleicht mal dazu sagen, also Peter Burke ist eben nicht nur ein Regisseur, sondern eben auch ein Autor und auch ein Schauspieler. Vor allem hat er eigentlich seine Karriere irgendwann in der Ende der 80er mal als Schauspieler sogar begonnen und ist dann über die Jahre hinweg ja in dieses Regie-Metier reingekommen, anfangs in erster Linie über ja auch klassisch TV Formate und Einzelepisoden, die er dann mal die Regie übernommen hat. Und 1998 hat er dann mit einem Film, den wir leider beide nicht gesehen haben, mit Very Bad Things, seine Langspielfilm-Debüt-Vorstellung abgeliefert. Ich glaube, der erste bekannte Film von ihm war dann, den wir, glaube ich, auch beide gesehen haben, der Film Welcome to the Jungle. Mhm. Damals, ich glaube, mit einem noch als Wrestler aktiven Dwayne The Rock Johnson, damals eigentlich auch so noch nicht so wirklich als Schauspieler ernst genommen. Er war ja nur als Scorpion King dann, glaube ich, vorher schon in Erscheinung getreten als Schauspieler und wurde da eigentlich mehr so noch belächelt. Hat aber da, glaube ich, schon mal so eine typische Dwayne The Rock Johnson-Rolle in einem Film, der auch schon ein bisschen was von Michael Bay-Ästhetik noch hatte und noch nicht so ganz so ernstzunehmende dramaturgische Kniffe hatte, wie vielleicht dann spätere Werke von Peter Burke. Und für mich das entscheidende Werk eigentlich, um dann schon mal eine gewisse Richtung in seiner Handschrift zu erkennen, war dann erst tatsächlich 2004 die Filmversion von Friday Night Lights, Touchdown am Freitag. Das ist dieser Film mit Billy Bob Thornton, der dann später noch mal in Serienform mit Kyle Chandler geremaked wurde, ebenfalls dann mit Teilepisoden Regieaufträgen von Peter Berg, in dem es um einen klassischen College-Football-Club geht. Und das wird dann eben schon deutlich, dass Football steht ja auch so stellvertretend für vieles, was in der amerikanischen Gesellschaft dann auch sich wiederfindet. Eben dieses Aufstiegsversprechen, dieses Zusammenhalten, das gemeinsame Kämpfen für ein Ziel und eben die Rivalität dann auch zwischen verschiedenen Colleges. Und da schwingt immer auch schon so ein bisschen dieser Lokalpatriotismus mit, der natürlich dann beispielsweise im nächsten großen Film, sage ich mal, von Peter Berg auf die US-Army dann übertragen wurde. Im größeren Sinne, Operation Kingdom war dann eben ein Kriegsfilm 2007, schon relativ namhaft besetzt auch. Und ich habe den damals, glaube ich, sogar schon im Kino gesehen. Jamie Foxx, Chris Cooper, Jennifer Garner, Jason Bateman an Bord. Und da ging es eben damals speziell um die US-amerikanischen Beziehungen zu Saudi-Arabien im Hinblick dann auch auf das, was dort im Nahen Osten oder im Mittleren Osten, glaube ich, kann man sagen, nach den Anschlägen 2001 in USA, in New York dann sich verändert hat. Und das, klar, war eine tiefe Wunde von 9/11 damals in den USA, die eben da aufgegriffen wurde. Also man kann da auch schon wieder ein weiteres Indiz dafür finden, dass er schon speziell eine Perspektive hat auf so amerikanische, patriotische Themen. Mhm. Da fällt dann ein bisschen, glaube ich, Hancock raus. Dieser Will Smith-Superheldenfilm mit Uma Thurman 2008. Und dann hat er mit Battleship zwar wieder einen Kriegsfilm nochmal vorgelegt, der aber eigentlich gemeinhin ja auch bekannt ist als Spielfilmversion von Schiffe versenken. Ne? Also klar, das geht immer im Kriegsfilm dann auch so tief ins Patriotische rein, aber hier war eigentlich immer der Spaß im Vordergrund und deswegen ist der Film ja auch gemeinhin so ein bisschen als High-Budget-Trash, glaube ich, inzwischen in die Filmgeschichte eingegangen. Spannend wurde es dann allerdings mit dem Lone Survivor, glaube ich, auch wieder ein Film, den man sehr deutlich die amerikanischen patriotischen Stimmungen anmerkt. Mark Wahlberg ist ja auch ein Schauspieler, der da, glaube ich, das erste Mal dann mit ihm zusammengearbeitet hat, der dann so einer langjährigen Partnerschaft mit ihm geführt hat. Mhm. Ich weiß noch, hast du den damals gesehen, Lone Survivor?
Den habe ich gesehen, genau.
Würdest du da schon sagen, dass man so eine gewisse Handschrift, wenn es um diese Themen eben Amerika-Patriotismus geht, wo man auch so ein bisschen auch diesen Beigeschmack eines Michael Bay so ein bisschen auch hier wieder sieht? Oder würdest du sagen, das war eigentlich dann doch ein differenziertes Genre-Beitrag im Kriegsfilm?
Ja, ich glaube, das lässt sich gar nicht so einfach sagen. Ich glaube, diese auf den ersten Blick, wenn man sich da diese Filme von Peter Berg angucken, ist er mit seinen Werken für viele vielleicht schon ein, sage ich mal, Filmemacher für ein sehr proamerikanisches oder für ein sehr republikanisches, fast schon rechtsgerichtetes Publikum in einer gewissen Art und Weise. Aber ich glaube, diese, wie ich finde, ehrlich gesagt, relativ plumpe Kritik, die kann man eigentlich, wenn man sich da mal so ein bisschen mehr mit seinen Filmen beschäftigt, relativ schnell abhandeln und bei einem genauen Blick dann auch erkennen, dass es halt nicht so einfach ist und Bergs Filme manchmal auch genau das Gegenteil davon sind. Und ich würde jetzt vielleicht nicht so weit gehen und sagen, dass Lone Survivor ein Antikriegsfilm ist. Also das sei mal dahingestellt, habe ich auch jetzt an einigen Stellen gelesen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Genauso habe ich auch jetzt schon öfter zum Beispiel gelesen, dass Battleship, den du gerade angesprochen hast, eine Satire ist, die den amerikanischen Patriotismus völlig aufs Korn nimmt. Ich finde, auch das kann man mit einem Augenzwinkern durchaus so sehen. Zeigt aber auf jeden Fall, finde ich, dass da eine Diskussion definitiv vonnöten ist. Und dass die Filme von Berg eben mit seinen Themen über die Abfeierung des amerikanischen Militärs hinausgehen. Also in Lone Survivor haben wir halt eben diesen völlig, und man muss es ja so deutlich sagen, verkorksten Einsatz dieser Soldaten in Afghanistan. Und ich finde, Burke zeigt gnadenlos auf, wo das System des Militärs in diesem speziellen Fall halt löchrig und fehleranfällig war. Ich weiß nicht, ob du es in Erinnerung hast, aber da geht es um Funkgeräte, die keinen Kontakt nach außen stellen können. Also das zeigt ja schon Probleme auf. Und ein ähnliches Bild, um jetzt vielleicht schon mal vorwegzugreifen, haben wir dann ja auch später bei Deepwater Horizon, wo es dann vielleicht, sage ich mal, auf einer anderen Ebene ist, aber wo uns eben auch gezeigt wird, was dann auch bei solchen Unternehmen alles schiefläuft und welche Kommunikation da nicht vorhanden ist. Und das ja auch dann so ein bisschen mit dem Thema Wirtschaft in den USA da ehrlich gesagt einen Prozess macht und das auch so ungeschönt zeigt. Und ich finde, um dir jetzt wieder das Wort zu übergeben, ich weiß nicht, ob du auf die anderen Filme noch eingehen möchtest, aber ich finde, man tut es sich da zu einfach zu sagen, dass Burke patriotistisch ist und klar, Anleihen sind zu erkennen, aber für mich ist er dann doch komplexer, als man vielleicht im ersten Moment meinen möchte.
Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, er legt dann speziell eben ab 2016 Deepwater Horizon und Boston mit diesen beiden Werken schon einen Finger gehörig in die Wunde.
Oh ja.
Weil Deepwater Horizon ist ja jetzt kein Thema, worauf die Amerikaner jetzt stellvertretend, glaube ich, das war damals ja Royal Dutch Shell, aber es ist ja dann doch ein Thema, was dann dort in Amerika auch zu großen Verwerfungen auf dem Ölmarkt geführt hat und auch Arbeitsplätze vernichtet hat etc. und auch ja Menschenleben gefordert hat. Da legt er schon Finger in die Wunde, genauso bei Boston, also bei Patriot's Day ist dann auch gleich der Originaltitel gewesen, dem Film, der sich dem Boston-Marathon-Attentat zuwendet. Immer dabei, natürlich hier als eigentlich Ikone dieses bisschen fast schon, wie du sagst, republikanischen Amerika-Bildes Mark Wahlberg, ne? Dieser Typ, der auch, auch so diese protestantischen Werte krass nach außen trägt, ist ein Publikumsliebling dort und er hat es immer wieder geschafft, da mit diesen Kooperationen auch diesen Themen, die vielleicht ja in andere Form auch dokumentarisch hätten bearbeitet werden können, als Spielfilme eine sehr große Aufmerksamkeit zukommen zu lassen und eben dabei auch immer so ein bisschen Kritik auch nach außen zu tragen.
Ja.
Also wie gesagt, Deepwater Horizon legt eben da diese Fehler, die gemacht wurden, schonungslos offen. Genauso wie das Boston-Attentat ja auch gewisse Sicherheitslücken offenbart hat. Dann ein bisschen in eine lockere Richtung ging es dann mit Mile 22 und Spencer Confidential. Wiederum zwei Filme mit Mark Wahlberg, wobei Mile 22 so ein, ich sag mal für mich, so noch so ein bisschen Guilty Pleasure-Momentum hatte, weil ich die Prämisse schon ziemlich witzig fand, nimmt sich in keinem Moment auch wirklich ernst. Ich weiß nicht, ob du den noch nachholen konntest.
Nee, aber, leider nicht mehr.
Der ist eigentlich als Actionfilm dann doch ziemlich gut funktionell, sage ich mal, macht aber dann in diese Richtung von Vorwürfen gegenüber Patriotismus etc. kaum noch eine Flanke auf, weil hier von vornherein klar ist, dass es um quasi Geheimdienstverschwörungen etc. geht, die ja, natürlich kann man da immer ein bisschen was reinreden im Sinne von politischer Agenda, aber eigentlich hier schon ein bisschen klassisches Agenten-Thriller-Genre bedient und weniger auf echten Konflikten oder so herumreitet. Das hat dann auch zur Folge, dass hier beispielsweise mit Iko Uwais und Ronda Rousey zwei wirklich Kampfsport-erprobte Darsteller und Darstellerinnen dabei sind, die halt hier dann wirklich auch in Hand gemachten Action-Szenen richtig glänzend auf die Kacke hauen dürfen. Kommen wir ja dann später, wenn es um die Action geht, auch noch bei American Primeval noch mal drauf zurück, sicherlich. Und der Spencer Confidential war so dann ein Netflix-Original der Marke, hat man gesehen, hat man vergessen. Also ich habe den damals auch für filmtust.de rezensiert, es ist nicht viel hängen geblieben. Ich mochte die Dynamik da zwischen Winston Duke und Mark Wahlberg doch ganz gern, aber ansonsten war der meiner Meinung nach dann doch ziemlich vergessenswert, wo eben halt, naja, Mark Wahlberg als gerade aus dem Gefängnis entlassener Cop dann wieder sich mit seinem Vater und diesem Mitbewohner seines Vaters, eben gespielt von Winston Duke, dann in so eine klassische Ermittlungsgeschichte und ein Komplott rein verstrickt mit so einem Drogenkartell, wie es eigentlich lapidare nicht hätte sein können. Macht vielleicht Spaß, wenn man den mal anschaut, aber ist jetzt, wie gesagt, so ein typisches Netflix-Ding. So eigentlich aus einer Zeit, wo Netflix noch gar nicht so viele Filme in der Frequenz rausgehauen hat wie jetzt. Da ist seit der, auch damals, glaube ich, fast immer noch, glaube ich, in der Top 10 der besten Netflix-Originals aller Zeiten von den Aufrufzahlen sich befindet, ist seitdem eigentlich schon immer eine Fortsetzung angekündigt gewesen, aber bis dato hat man da nie mehr was davon gehört und mal gucken, ob es da nochmal was davon zu sehen gibt. Es gibt ja, glaube ich, mehrere so Actionfilme von Netflix, wo man gesagt hat, da kommt mal noch eine Fortsetzung und wartet jetzt seit Jahren drauf. Ja, er hat sich aber dann nochmal für eine Serie 2023 erst mit Netflix zusammengetan und zwar Painkiller, wobei da ist, da hatten wir auch, glaube ich, mal einen Podcast zu aufgenommen, ich damals mit dem lieben Daniel von Filmtoast, um diese Serie mit der baugleichen oder themengleichen Serie Dope Sick von Disney Plus gegenüberzustellen, wobei hier zwar das gleiche Thema verhandelt wird, aber meiner Meinung nach die Dope Sick-Variante deutlich präziser mit der Thematik eben von diesem Oxycontin-Skandal umgegangen ist. Und dementsprechend würde ich sagen, ist es auch ein Thema, was eine amerikanische Wunde eben mit diesen Opioid-Skandalen und Abhängigkeiten aufs Tableau bringt, aber hier in einer Art und Weise behandelt, die nicht ganz so viel Fingerspitzengefühl eben für die Thematik aufweist, wie eben das Pendant von von Disney. Und dementsprechend hat mich damals auch Painkiller jetzt nicht wirklich so viel abgerungen, dass ich jetzt die nochmal als Empfehlung hier mit auf den Weg geben würde. Es hat einen starken Cast, eben auch einer seiner Spätzeln, sage ich mal, der Taylor Kitsch taucht ja auch eben hier in American Primeval wieder auf, begleitet ihn eben auch schon damals seit der Friday Nightlights Zeit und der spielt eben dort auch eine entscheidende Rolle. Ansonsten Matthew Broderick noch dabei und Sam Anderson, die kennt man, aber ich finde im Vergleich jetzt mit Dope Sick hat diese Serie damals auch allein dadurch bedingt, dass sie eben anderthalb Jahre zu spät kam, dann den kürzeren gezogen. Und dann sind wir jetzt eben 2024 beziehungsweise 25 bei American Primeval gelandet. Vielleicht noch gleich als Information, die Serie hätte nämlich eigentlich schon auch früher kommen können, ist auch eines der berühmten Opfer, sage ich mal, von dem ganzen Hollywood-Streik. Und dementsprechend hätte wahrscheinlich gar keine so lange Wartezeit zwischen den beiden Netflix-Peter-Berg-Koproduktionen ins Land gehen müssen, wie jetzt es tatsächlich gebraucht hat. Aber ich glaube, es ist gar nicht verkehrt, dass so eine Partnerschaft zwischen einem Streamingdienst und einem Serien- oder Filmemacher jetzt nicht so jedes Jahr eine neue Früchte trägt, weil das ja dann oftmals so in Richtung Ryan Murphy und Disney geht, wo man sagt, das ist dann schon Fließbandproduktion. Und ich denke, dass hier in dem Fall, dass man sich jetzt hier nochmal mehr Zeit nehmen konnte für American Primeval, dieser Produktion auf keinen Fall geschadet hat. Da gebe ich dir auch jetzt in dem Fall wieder das Wort. Und du darfst uns mal ein bisschen weiternehmen. Was geht denn dann, oder wie nimmt denn die Serie in ihrer zweiten Folge dann ihren Verlauf und wie geht's weiter?
Genau, wir gucken erstmal drauf, wie es nach dieser, wie ich finde, doch sehr hochspannenden und am Ende vor allem dramatischen Pilotfolge weitergeht. Denn wir haben Jacob Pratt, also diesen Mormon, der das Massaker eben überlebt hat, der dann eben relativ schnell feststellt, dass seine Frau Abish eben verschwunden ist. Dann haben wir Captain Dellinger, den ich eben auch schon angesprochen habe, von der US-Armee, der dann eben Jacob Pratt um Hilfe bittet, die Schuldigen für dieses Massaker ausfindig zu machen. Aber Pratt schließt sich dann lieber der Mormonen-Miliz an, was natürlich schon mal sehr kurios, sage ich mal, ist, weil er natürlich nicht weiß, dass genau diese Mormonen-Miliz eben für das Massaker selbst zuständig war. Denn, was muss man sagen, die Milizierenden, die hatten während dieses Angriffs eben Masken über den Kopf und von daher, beziehungsweise so Strohsäcke. Deswegen konnte er die jetzt da in dem Fall nicht identifizieren. Und die Mitglieder der Miliz, die bekommen eben zeitgleich selber den Auftrag, ihre Aufgabe doch bitte zu Ende zu bringen und auch alle anderen Überlebenden des Massakers zu töten. Abish, also Preds Frau, wird dagegen noch mit anderen Frauen von diesen Paiuten, ich habe es ja eben schon gesagt, gefangen gehalten. Die Gruppe bekommt dann aber relativ schnell Besuch von Roter Feder, einem Shoshonenkrieger. Und dieser bringt kurzerhand alle Entführer sowie die Frauen um und lässt nur Abish am Leben und nimmt diese dann auch in seine Gruppe auf. Die Gruppe um Isaac, Sarah, ihrem Sohn Devin und Tumun ist mittlerweile, wie gesagt, auf der Flucht und muss sich auf der einen Seite ja dann mit Angehörigen des Paiutenstammes und auf der anderen Seite dann auch noch mit so einer Gruppe von Trappern, die das Kopfgeld, welches auf Sarah ausgesetzt ist, haben wollen, herumschlagen. Kommen aber immer mal wieder gerade so davon. Da gibt es eine tolle Szene in so einem Höhlensystem, die ich sehr, sehr spannend fand. In Episode 2 ist das, glaube ich. Wenig später trifft die Gruppe dann auch noch auf eine Gruppe Jäger, von denen sie dann Pferde kaufen wollen. Dieses Aufeinandertreffen endet dann aber erneut in einem brutalen Kampf, bei dem Isaac dann auch schwer verletzt wird. Und am Ende der zweiten Episode, glaube ich, landen die vier dann bei den freundlicher gesinnten Shoshonen und treffen dort dann eben auch auf Captain Dellinger. Und Isaac informiert den Captain darüber, dass er glaubt, dass die Mormonenmiliz eben für das Massaker verantwortlich sei. Währenddessen taucht im Fort Bridger, also in diesem Fort, in diesem, was ja auch schon unser Ausgangspunkt der ersten Episode war, taucht dann der Mormonenanführer Brigham Young auf, den es eben auch in der Realität gab, und möchte dem Fortbesitzer Jim Bridger, den es übrigens auch in der Realität gab, das Fort abkaufen, da dieses Fort eben ja einen großen Wert irgendwie für den Krieg hätte. Bridger lehnt jedoch ab. Und die Mormonenmiliz schickt unterdessen den hochrangigen Milizären Frank Cook gemeinsam mit Pratt und diesen Trappern los, um eben Sarah zu finden. Und auf dieser Reise findet Pratt dann irgendwann raus, dass die Taschenuhr, die Cook dabei hat, früher im Besitz eines Mitglieds dieser Siedlergruppe war, die bei den Angriffen da ums Leben kam. Und ihm wird dann so langsam klar, dass eben die Mormonenmilizen hinter dieser brutalen Attacke stecken. Daraufhin tötet er Cook in einer sehr brutalen Szene, muss sich daraufhin aber dann alleine und ja, sehr desillusioniert, sage ich mal, auf den Weg durch die weiten Landschaften machen. Die Gruppe von Isaac, die trifft zwischenzeitlich auf französische Plünderer. Auch das ist dann, glaube ich, in der dritten Episode ein sehr großer Handlungsstrang, und auch hier will ich jetzt nicht auf Details eingehen, aber auch hier geht es logischerweise nicht ohne Gewalt, und erneut springt unsere Gruppe sozusagen dem Tod nur knapp von der Schippe. Und jetzt haben wir schon so viel über den Inhalt gehört und haben auch schon so viele Figuren kennengelernt in meinen Zusammenfassungen. Dennoch sollten wir, glaube ich, jetzt mal die Chance nutzen und so auf die einzelnen Parteien nochmal etwas genauer eingehen. Jan, fang doch gerne mal an und pick dir eine der Gruppen oder auch gerne einzelne Figuren heraus, über die wir sprechen sollten, und dann machen wir das wechselweise, würde ich sagen.
Ja, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal an, wer denn die, ich sag mal, die beiden Hauptfiguren sind, ja, Mutter und Sohn, eben die beiden Roles, und die werden gespielt von Betty Gilpin und der Junge von Preston Mota, der ist eigentlich, also er ist ein junger Schauspieler, ich glaube, der hat noch nicht so viel vorzuweisen, macht einen tollen Job hier, aber Betty Gilpin ist ja dann doch, sagen wir mal, schon eine relativ namhafte Darstellerin. Also ich weiß nicht, was du von ihr alles gesehen hast. In erster Linie ist sie, glaube ich, bekannt durch diese Wrestling-Serie bei Netflix Glow und hat dann auch in diesem The Hunt die Hauptrolle gespielt und im letzten Jahr in der fantastischen Serie Mrs. Davis. Auch eine fantastische Serie, hatten wir, glaube ich, auch mal empfohlen. Und ja, die macht hier wirklich einen tollen Job. Und ja, genau, ich glaube, sie, hattest du ja auch gesagt, ist jetzt quasi keine reale Person. Ne? Also sie ist einer fiktiven Idee entsprungen. Genau eben auch wie der Isaac Reed. Mit Sicherheit gab es damals wahrscheinlich so, ne, Figuren, die auf in gewisser Weise quasi zwischen diesen verschiedenen Fraktionen gependelt sind. Ne? Mhm. Der ist ja eigentlich, sagen wir mal, doch ein, ja, ein, eigentlich ein, kein Indigener, aber wird von denen eben von den, ich glaube, von den Shoshonen war es, ne?
Genau, ja.
Wurde er quasi mit aufgezogen und halt auch bestimmte Kriegsskills und Kampftechniken, ja, hat er sich da abgeschaut. Und er wird gespielt von Taylor Kitsch. Wie gesagt, haben wir vorhin schon erwähnt, ein ja, guter alter Bekannter von Peter Berg, denn Taylor Kitsch in erster Linie vielleicht dem einen oder anderen bekannt als, wie heißt der, John Carter from Mars.
Ja, stimmt, ja.
In diesem ja, Versuch damals mal sowas Richtung ja, Star Wars zu machen von Disney, was dann gescheitert ist, kam leider nie zu einer Fortsetzung für diejenigen, denen der erste Teil gefallen hat, aber mir ist er in erster Linie halt von Friday Night Lights damals schon als Jungschauspieler noch in Erinnerung geblieben und hat danach immer so ein bisschen Probleme gehabt, glaube ich, so wirklich als Star durchzustarten und hat jetzt aber, wie gesagt, zweimal in den Serien von Peter Berg wieder die Chance bekommen, meiner Meinung nach auch gut genutzt und wird jetzt auch bald in der ja, Amazon Prime Serie zu The Terminalist hat er ja schon die Nebenrolle neben Chris Pratt gespielt. Und wird jetzt auch in einem Spin-off nochmal als Hauptfigur zurückkehren. Also so viel zu ihm als Schauspieler. Wie fandest du denn ihn so in der, sag mal, in der Rolle hier als ja, Kämpfer, vor allem auch vielleicht körperlich-physisch überzeugend?
Ja, ich fand ihn überzeugend auf jeden Fall. Ich muss sagen, Taylor Kitsch ist bei mir natürlich auch durch viele der Peter Berg-Filme noch so im Kopf. Und da habe ich ihn immer, sage ich mal, als so sehr, ja, wie soll ich sagen, glatten, typischen Sunny-Boy-Helden irgendwie gesehen. Sowohl in Lone Survivor als auch in Battleship, genau. Der fand ich immer nicht so spannend. Also war jetzt für mich kein Schauspieler, den ich da irgendwie mit Ecken und Kanten gesehen habe. Umso überraschter. Und ich muss sagen, ich habe jetzt die von dir gerade genannten Serien in letzter Zeit leider nicht gesehen. Deswegen weiß ich nicht, inwieweit da eine Entwicklung stattgefunden hat. Aber hier fand ich ihn wirklich großartig. Also ich habe es ja eben schon gesagt, als so sehr mürrischen Charakter, der da in vielen Momenten aneckt und da so ein bisschen als Eigenbrödler durch diese Welt geht. Und der passt da, finde ich, sehr, sehr gut rein. Also ich meine, klar, für die fiktionale Handlung brauchst du natürlich so eine Figur, die da, wie du auch schon sagtest, solche Figuren gab es bestimmt, aber er ist natürlich schon auch in seiner Art so überzeichnet. Also er lacht nie, selbst das wird ja in der Serie dann, glaube ich, gegen Ende mal kommentiert, als dann Betty Gilpins Figur zu ihm sagt, ich sehe dich gerade zum ersten Mal lachen. Also er ist natürlich schon sehr mürrische Typ. In Bayern würde man sagen, es ist so ein Grandler-Typ irgendwie.
Und, absolut, ja, ja.
Das finde ich passt aber, wie gesagt, sehr gut. Ich finde auch physisch und so finde ich ihn cool, wie er da in die Kämpfe geht. Er ist jetzt kein Dwayne The Rock Johnson irgendwie, aber ich habe schon das Gefühl, oder ich nehme ihm schon ab, dass er da diese Skills drauf hat. Was ich ein bisschen kritisieren würde, oder würde ich dir mal die Frage an dich abgeben, wie du das empfunden hast, ist dann ja auch diese, und das werden wir jetzt auch natürlich spoilern, wie gesagt, diese sich anbandelnde Romanze zwischen Sarah und Isaac. Ich meine, die ist von vornherein, kann man sich das natürlich schon denken, wenn die beiden zum ersten Mal so aufeinandertreffen. Du merkst schon, okay, zwischen den beiden, da könnte was passieren. Und wenn man, sage ich mal, so Sehgewohnheiten aus Serien irgendwie kennt, dann kann man sich das schon erahnen, dass da was passiert. Für mich hätte es das ehrlich gesagt nicht gebraucht. Wie geht's da dir?
Ja, gebraucht hätte es ist für mich jetzt auch nicht unbedingt, aber wie du sagst, es gehört ja dann doch so zu diesem, man muss ja sagen, es ist ja zwar auch eine Serie, die auf historische Fakten schon ein bisschen Rücksicht nimmt, wie du gesagt hast, aber es ist Unterhaltungsformat und da gehört das irgendwie dazu. Ich meine, wir hatten auch mal über diese Taylor Sheridan Netflix Western-Serien gesprochen und da gibt es ja dann auch bei 1883 diese ganz klassische Love Story zwischen der Tochter eben von den Duttons und diesem Indigenen, die dann auch tragisch endet. Und es muss in diesen Western eigentlich ganz klassisch tragisch enden und dementsprechend kann man sich hier eigentlich, wenn man so ein bisschen genreaffin ist, auch denken, worauf es hinausläuft mit der Figur von Taylor Kitsch. Wie gesagt, ich hätte es nicht gebraucht, aber ich fand es auch nicht störend. Ich fand auch die Chemie zwischen den beiden jetzt nicht aufgesetzt. Es hat schon funktioniert, auch vor allem jetzt in der Dreierkonstellation mit dem jungen Devin dann. Mhm. Also ich denke, da hat er auch so ein bisschen diese ja, Beschützerrolle dann schon für die beiden so übernommen, dass es auch plausibel ist, wie dann hier die Sarah sich in ihn quasi gar nicht anders als verlieben kann.
Ja, Stichwort Unterhaltungsserie. Für mich mein Highlight und vielleicht für viele, die die Serie gucken, das Highlight war natürlich die Figur von Shay Wickham, heißt der Darsteller, der hier eben diesen Chef des Forts, diesen Jim Bridger, spielt. Dazu muss man sagen, bei Jim Bridger handelt es sich tatsächlich um eine real existierende historische Figur, der eben ja zwischen 1804 und 1881 gelebt hat und ja eben als bis heute einer der größten Entdecker sozusagen im Wilden Westen gilt, der viele Geschichten auch erzählt hat. Er war also ein begnadeter Geschichtenerzähler und ja, seine Figur, inwieweit der jetzt da wirklich in diesem Fort Einfluss auf diesen Utah-Krieg hatte, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch nicht hundertprozentig verifiziert, inwieweit da seine Rolle genauso wie in der Serie abgebildet wird, aber natürlich passt es dann, so eine Figur da irgendwie reinzubringen. Und ich muss sagen, mit ihm hatte ich wirklich, wirklich meinen Spaß. Er nimmt so ein bisschen die Rolle, sage ich mal, als Vermittler ein, ist so ein bisschen, ich habe es mal als neutralen Akteur irgendwie so aufgeschrieben, der dann natürlich eben in seinem Fort da sowohl Besuch von den Mormonen bekommt, als eben auch von Siedlern und von dem US-Militär und so. Und da natürlich auch so ein bisschen auf sich selbst gucken muss, welche Entscheidungen er dann auch trifft, weil er, glaube ich, auch dann, das wird in der Serie dann ja auch relativ schnell klar, um dieses Fort weiß oder beziehungsweise um die Wichtigkeit dieses Forts eben weiß. Und das fand ich sehr, sehr spannend, wie mit ihm da irgendwie das aufgebaut wird. Also ja, wie ging es dir mit ihm?
Ja, ich mag ihn ganz gern. Also ich zur Rolle beziehungsweise zu seiner Performance hast du jetzt eigentlich schon alles gesagt. Ich kann nur sagen, dass Shel Wickham ist ja ein Schauspieler, den kennt jeder, der ist wirklich, also der hat eine Filmografie, ich glaube 200 Credits irgendwie bei IMDb, aber es ist so ein Gesicht, wo man auch die wenigsten Leute beim Sehen jetzt direkt den Namen nennen könnten. Und hier finde ich wirklich mal, dass ihm auch eine Rolle quasi mal in der ersten Reihe auf den Leib geschrieben wurde, wo er wirklich mal glänzen kann. Ich meine, wie gesagt, klar, er ist Boardwalk Empire schon sehr prominent in Erscheinung getreten zum Beispiel, ne? Oder jetzt auch jüngst in Lawman Base Reefs, also bei der Tyler Sheridan Miniserie wiederum. Und er hat ja auch schon mal fast, sagen wir mal, mit Taylor Kitsch zusammengespielt, ne? Denn Taylor Kitsch hatte ja in der zweiten Staffel von True Detective damals eine der Hauptrollen gehabt und Shel Wickham war ja in der ersten Staffel sehr prominent dabei. Dementsprechend, ja, also passt ganz gut zusammen, diese Konstellation, und ich finde, der hat markantes Auftreten, was wirklich in so eine autoritäre Rolle auch sehr gut reinpasst. Also ich mag ihn ganz gern und hier in der Rolle war er sehr gut besetzt.
Ja. Ja, vielleicht möchtest du was zu unseren Mormonen sagen. Vielleicht erstmal zu den, ich habe es mal friedlichen Mormonen genannt, also Jacob und Abish Pratt, gespielt werden von Dan DeHaan und Sora Lightfoot Lian. Vor allem Jacob bekommt dann ja eine sehr große Rolle. Und ich habe es eben schon in der Zusammenfassung gesagt. Er ist natürlich, sage ich mal, eigentlich die tragische Figur in dieser Serie, weil er natürlich sein Leben lang den Mormonen gefolgt ist und nach dieser Glaubensgemeinschaft da eben sein Leben ausgelegt hat und dann natürlich durch diesen Angriff und durch die Erkenntnis, dass die Mormonen hinter diesem Angriff stecken, total desillusioniert ist. Und seine Rolle, ja, fand ich tatsächlich auch sehr, sehr gut. Wie ging es da dir?
Absolut. Also ich finde, das ist so eine absolute Dane DeHaan-Rolle. Also quasi eine Figur, die sich so mit den eigenen Dämonen auseinandersetzen muss im Hinblick darauf, dass er was falschen Glauben lange Zeit hinterher gelaufen ist und da noch nicht ganz loslassen kann, aber dann eben erkennen muss, dass er eben, ja, kann man sagen, eigentlich schon in gewisser Weise von seinen Glaubensbrüdern ja verraten und auch intrigiert wurde. Mhm. Und ja, er macht hier einen tollen Job wiederum und ja, du hast schon eigentlich zu seiner Rolle sehr viel gesagt und auch zu seiner historischen oder beziehungsweise zu seiner Stellung hier als friedlicher Mormone. Er nimmt halt über diese 6 Folgen dann auch einen, finde ich, mit spannendsten Charakter-Arc ein. Ja. Ne? Also die ambivalenteste Entwicklung oder die, was man vielleicht auch im ersten Moment nicht so vorhersehen kann, wie jetzt beispielsweise von ja, der Taylor Kitsch-Figur, wo ich sage, da weiß man genau am Ende, worauf es hinausläuft, dass er sich eben ja dann überwindet und er eben doch dann diese ja, Mutter und diesen und ihren Sohn da beschützt. Und hier weiß man eben nicht, worauf das hinausläuft, weil man eben ja auch nicht genau absehen kann, wie er eben darauf reagiert, auf Enthüllungen oder auch nicht weiß, ob überhaupt diese Enthüllungen kommen, die wir als Zuschauer ja wissen. Ob das ihm dann irgendwann klar wird, das ist auch so ein sehr hoher Spannungsfaktor, der durch seine Person in die Serie reingetragen wird.
Ja, Ja, und Abish Pratt, die dann sozusagen zu den Shoshonen in diese Gruppe aufgenommen wird, auch sie macht dann ja irgendwie eine, finde ich, sehr, sehr spannende Entwicklung durch. Auch sie ist dann ja eigentlich so als Figur der Schlüssel oder eigentlich die Figur, um die sich hier alles so dreht sozusagen. Also natürlich die Mormonenmiliz sucht eben nach Abish, Jacob sucht nach Abish und sie ist sozusagen der Schlüssel für diesen Konflikt. Und dass sie dann in diese Shoshone-Gruppe mit aufgenommen wird und da dann natürlich auch, glaube ich, persönlich auch noch mal irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob sie dann am Ende dieser, also wir werden später darauf auch noch mal zu sprechen kommen, wie es dann auch mit ihr zu Ende geht. Welche, also ich finde, bei ihr ist es relativ schwierig heraus oder zu sehen, ob sie dann auch, wenn alles am Ende gut gegangen wäre, ob sie dann weiter bei den Shoshonen geblieben wäre oder ob sie dann auch zu Jacob zurückgekommen wäre. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend, weil diese Beziehung zwischen Jacob und Abish, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er deutlich mehr investiert als sie. Und ich weiß nicht, wie es dir da ging. Das fand ich tatsächlich auch sehr spannend zu beobachten.
Ja, ich gebe dir recht, dass diese beiden Figuren hier, glaube ich, natürlich schon die ambivalentesten sind. Denn, sind wir mal ehrlich, die anderen sind dann doch oftmals, vor allem eben diese Miliz oder auch diese, sind auf der einen Seite ja mehr oder weniger eigentlich die Bösen, kann man sagen, ne? Und die, auf der anderen Seite, die Indigenen werden dann schon ein bisschen eher so als die, ja, in Anführungszeichen, Guten, ne, gezeigt, teilweise. Also nicht alle, aber in erster Linie soll man natürlich dann schon als Zuschauer so ein bisschen die Seite der, oder die Perspektive der Indigenen, ne, teilweise eher nachvollziehen oder eher so da Partei beziehen. Und deswegen finde ich es wirklich interessant, dass sich dieser Konflikt eben auch so in dieser Beziehung auch so ein bisschen widerspiegelt. Mhm.
Ja, und wenn wir schon mal bei den Indigenen sind, dann können wir auch direkt die ja mit ins Boot sozusagen reinholen. Wir haben hier eben diese beiden Gruppen, die ich jetzt schon angesprochen habe, einmal die Paiuten und einmal die Shoshonen. Hier fand ich es tatsächlich auch sehr spannend, diese uns diese beiden Gruppen gezeigt werden, weil du hast eben auf der einen Seite diese Shoshonen, die ja dann doch sehr als sehr, ja, friedlich ist das falsche Wort, aber sage ich mal, offener dafür sind, auch mit den anderen irgendwie zu kommunizieren und da, sage ich mal, nicht ganz so, ja, ganz, ja, wie soll ich sagen?
Protektionistisch.
Genau, wie jetzt zum Beispiel die Paiuten, die ja dann doch sehr, ja.
Militant.
Genau, militant. Und ich weiß nicht, ich bin da zu wenig in dem Thema drin und ich habe es leider auch jetzt nicht geschafft, mir da diese ellenlangen Wikipedia-Artikel und generell die Infos, die ich zu diesen beiden Stämmen gefunden habe, jetzt durchzulesen. Inwieweit das jetzt auch historisch korrekt ist, aber ich finde, hier bin ich nicht hundertprozentig zufrieden mit, wie sie uns diese Gruppen zeigen, ehrlich gesagt.
Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, denn das ist ja immer ein leidiges Thema quasi die letzten Jahrzehnte schon, die Darstellung von Indigenen in Popkultur oder auch vor allem halt die, ich sag mal, Verkörperung, was halt bis hin zur Auswahl der Darsteller etc. dann auch geht. Das kann ich jetzt hier auch leider nicht beurteilen, da habe ich mich jetzt nicht rein vertieft, um zu schauen, ob die jetzt wirklich die Darsteller aus den und den speziellen Untergruppen wiederum stammen und da halt deswegen eine gewisse Berechtigung haben, dem auch quasi dann die ganz hartgesottenen Kritiker eben von Repräsentanz entsprechen würden. Ne?
Ja.
Ich finde, dass diese Serie in einigen Punkten sehr viel richtig macht, was die Darstellung indigener Kultur betrifft und die Authentizität in diesem in diesem Gesichtspunkt. An anderen Stellen wiederum merkt man hier doch, dass Peter Berg halt ein Blockbuster-Regisseur ist und da teilweise in alte Stereotype und alte Muster zurückverfällt. Wer hier wirklich mal ein bisschen noch eher aus der indigenen Perspektive heraus erzählte Geschichte sehen will, dem sei zum Beispiel die Serie The English aus den letzten Jahren mit Emily Blunt empfohlen. Da ist so ein bisschen mehr Nachvollziehbarkeit auch von indigenem Handel, glaube ich, drin als hier, wobei man natürlich hier sagen muss, für Peter Berg-Verhältnisse ist das hier sehr human, was hier an Stereotypisierung passiert. es ist keine Dokumentation und man muss sich davon verabschieden, dass hier alles dann ja von einem Historiker auch verbrieft abgenickt werden würde. Aber ich denke, man kann der Serie dann doch die ein oder andere ja, Unsauberkeit eher noch verzeihen, wenn man eben dann sieht, wie sich das vielleicht in den 90er Jahren noch wesentlich schlimmer hätte darstellen lassen. Also so viel mal dazu. Also wie gesagt, wir sind beide weder Indigene noch ja, Historiker in dem Bereich, aber so von meinem und vielleicht auch von deinem subjektiven Gefühl her war das dir okay. Aber es ist noch ein bisschen Luft nach oben, was eben die richtige und hundertprozentige Darstellung von indigener Kultur betrifft.
Ja. Gucken wir mal auf die Antagonistengruppe sozusagen, auf die große Antagonistengruppe, die hier eben von dieser Mormonenmiliz beziehungsweise dann eben auch von dieser religiösen Führung rund um Brigham Youngs, der hier von Kim Curtis gespielt wird, dargestellt wird. Wir haben hier James Wolsey, der eben von Joe Tippett gespielt wird, und wir haben den ja auch von mir schon angesprochenen Frank Cook, der von Dominic Bogart gespielt wird. Und da muss ich sagen, Joe Tippett als James, also hassenswürdiger und trotzdem irgendwie, ja, ich will nicht sagen sympathisch, aber ihn fand ich schon irgendwie auch, also ihm habe ich schon irgendwie gerne zugeguckt in seinem Fanatismus sozusagen. Also ihn fand ich hier eine richtig gute Besetzung. Frank Cook fand ich, also Dominic Bogars Figur fand ich auch super, weil bei ihm hattest du immer so ein bisschen das Gefühl, dass er nicht so ganz hundertprozentig hinter dem steht, was er tut, also nicht ganz so diesen Fanatismus an den Tag legt, wie das eben James tut. Und da fand ich dann auch diese Beziehung zwischen den beiden auch teilweise wirklich sehr, sehr stark. Und wir haben eben, wie gesagt, Brigham Youngs, und da fand ich, ihn fand ich schon auch cool, aber viel spannender fand ich dann tatsächlich sogar die Rolle von Alex Bro, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, der hier diesen Handlanger von Youngs spielt, der dann auch immer zu den Verhandlungen ins Fort geschickt wird, wird, glaube ich, gespielt von Bill Hicken, heißt der Schauspieler. Und also ich fand diese Antagonisten, fand ich tatsächlich alle sehr, sehr gut besetzt. Also ich finde, das hat mir echt nochmal so ein richtiges, also ja, wie soll ich sagen, ich war einfach begeistert von den Antagonisten. Ich weiß nicht, wie es da dir ging. Das hat gut gepasst.
Absolut, das sind alles so absolute Seriencharakterköpfe. Ja. Also Joe Tippett, hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, hatte nicht sogar bei diesem Alaska Daily, das wir immer besprochen haben.
Oh ja, stimmt, da war ja der Chefredakteur, ne?
Nee, da war ja dieser Pilot.
Ah, okay, ja, stimmt. Mhm.
Ja. Ja, und er hat ja zum Beispiel auch bei Mayor of Easttown hat er mit die Hauptrolle gespielt. Also er ist sehr versiert, ist auch ein Gesicht, was man kennt, aber wo viele keine Namen dazu wüssten. Aber hier war er wirklich auch, wie du sagst, so richtig fies. Und das kannte man von ihm eigentlich bislang nicht so, weil er eigentlich immer eher diese positiven besetzten Rollen hatte. Und ich bin natürlich riesiger Kim Curtis-Fan, denn ja, einer meiner Lieblingscharaktere aus Sons of Anarchy. Und der ist ja auch so ein markanter Typ, der ja auch beispielsweise Walking Dead, glaube ich, mitgespielt hat und eigentlich immer so ein bisschen diese Biker-Typen, diese harten Typen hier spielt. Und hier aber jetzt quasi als so eine Art, ja, kann man schon sagen, kultischer Führer von diesen Mormonen. Mhm. So ein richtiger religiöser Hardliner, hat auch gut gepasst. Und ja, ist auch böse, bis, sagen wir mal, bis aufs Unerträgliche. Und macht ihn halt auch hassenswert. Und es sind halt auch Schauspieler, wie du jetzt gesagt hast, die trauen sich halt auch dann so absolute Unsympathen zu spielen. Ja. Und da ist jetzt keiner quasi verbrannt worden in so einer Rolle.
Ja. Was die Serie sehr, sehr gut macht, finde ich, ist, und das, glaube ich, kann man jetzt schon so raushören, obwohl ja wirklich sehr, sehr viele Figuren und sehr, sehr viele Parteien gibt, finde ich, hat sie genau für eigentlich jede Partei genau die richtige Zeit gefunden, die es braucht, um uns diese Partei näher zu bringen. Und damit will ich jetzt noch so die letzten beiden Gruppen, die kann man vielleicht kurz in einem abhandeln, zusammenbringen, die auch relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, obwohl sie jetzt innerhalb der Geschichte, sage ich mal, vielleicht gar nicht so relevant sind. Da haben wir eben einmal die US-Truppen, eben angeführt werden hier von Captain Dellinger, gespielt von Lucas Neff, fand ich auch großartig. Der bekommt dann vor allem in den späteren Folgen auch wirklich tolle, tolle Szenen. Er schreibt selber Tagebuch. Das fand ich auch toll, nochmal quasi als Stilmittel, dass man dann seine Tagebucheinträge dann auch, glaube ich, in ab Episode 3 oder 4 dann auch nutzt, um auch dann uns wieder was Neues erzählerisch an die Hand zu geben. Und wir haben eben diese Trapper, die dann eben auch die Verfolgung aufnehmen. Und auch von denen war ich eigentlich durchgehend von jeder Figur, ich glaube, es ist eine Gruppe von 4 oder 5 Leuten, großer Fan. Wir haben hier Virgil, der diese Gruppe anführt, gespielt von Jay Courtney. Wir haben seinen jüngeren Bruder Lucas, der gespielt wird von Andrew P. Logan. Dann haben wir Tilly, der so ein bisschen immer für Stress gut ist, von Kyle Davis gespielt. Und wir haben, glaube ich, noch Alex Fiennes Figur, Gant heißt sie, glaube ich. Und auch diese Gruppe bekommt meiner Meinung nach echt an vielen Stellen wirklich die perfekte Aufmerksamkeit und gibt mir auch das Gefühl, und das finde ich so toll an der Serie, muss ich sagen, um vielleicht schon mal jetzt so das erste kleine Fazit zu ziehen, das Gefühl, dass diese Figuren nicht nur irgendwelche 0815-Figuren sind, die nur dafür da sind als Kanonenfutter, sondern jede Figur bekommt da quasi ihre eigene kleine Geschichte. Du hast diese Beziehung zwischen den beiden Brüdern in dieser Trapper-Gruppe, zwischen Virgil und Lucas, die dann plötzlich aufkommt und dann auch wieder eine ganz neue emotionale Tragweite aufmacht. Also ich fand das alles richtig, richtig gut. Ich kann es nur einfach so sagen.
Ja, es ist hier ziemlich viel Arbeit reingeflossen, glaube ich, um die Charaktere auszuarbeiten. Also sowohl für die Schauspieler, die sich da auch, glaube ich, ins Zeug gelegt haben, da auch darstellerisch viel Feingefühl und viel Nuancen reinzulegen, aber natürlich auch ins Casting. Also ich finde, dass da wirklich fast der komplette Cast 1A besetzt ist. Ich könnte es mir wirklich kaum besser vorstellen. Ja. Also da, auch meinerseits schon mal am Cast habe ich definitiv hier nichts zu bemäkeln. Jetzt sind wir da mal durchgegangen, also wie gesagt, viele Fraktionen, viele Darsteller. Und wie verhält sich das denn in den Folgen 4 und 5 dann weiter?
Genau, ja, wie gerade schon gesagt, wir gehen so langsam schon aufs Finale von American Primeval zu und gucken jetzt eben mal, was so in Episode 4 und 5 passiert. Da haben wir eben Jim Bridgers, der sein Fort aber einfach nicht verkaufen möchte, obwohl die Mormonen rund um Brigham Young eben ihm mittlerweile schon einen überhöhten Preis nach dem dem anderen angeboten haben. Jim bleibt aber vorerst stur und auch der Plan von Brigham, Bridgers verhaften zu lassen, misslingt. Auch das fand ich eine sehr, sehr schöne Szene, als er dann da quasi mit dem Verhaftungskommando vor ihm vor der Tür steht, aber Bridgers dann sozusagen einmal mit den Fingern schnippt und plötzlich seine Leute aus dem Fort mit Gewehren quasi im Kreis standen und dann uns auch nochmal zeigen, dass Regeln in dieser Welt nicht wirklich gelten oder Gesetze wirklich nicht gelten. Und das fand ich schon sehr, sehr cool. Und in der Zwischenzeit lernt Abish, die ja eben da noch bei den Shoshonen ist, lernt sich da halt mittlerweile echt gut zurechtzufinden und trifft dann auch schon bald auf Captain Dellinger, also den Captain der US-Army, und dieser benutzt sie dann, um die eben für das Massaker verantwortlichen Mitglieder der Mormonenmiliz zu identifizieren. Jetzt gibt es einen relativ blöden Moment, denn einer oder der Stellvertreter von Dellinger entpuppt sich dann als Doppelagent und ja, als jener, der eben auch für die Mormonenmiliz arbeitet und Bill, also den Anführer der Milizen, dann eben über die Pläne der Armee informiert, und daraufhin kommt es dann im Lager der US-Armee schließlich zur Katastrophe und die Mormonenmiliz greift erneut an und tötet alle Soldaten inklusive Dellinger. War für mich tatsächlich, glaube ich, die emotionalste Szene, weil ich Dellinger zu dem Moment wirklich sehr ins Herz geschlossen hatte. Da war ich wirklich ja, am Boden, sage ich mal. Und Abish konnte glücklicherweise frühzeitig fliehen und wird von den Milizären dann auch nicht aufgespürt. Und unsere Vierergruppe ist mittlerweile in den Bergen angekommen, gerät dort in einen schweren Schneesturm, findet dann aber bald in einer Hütte Unterschlupf, bekommt dort dann allerdings bald Besuch nicht nur von Wölfen, sondern eben auch von der Gruppe der Trapper. Und ja, dreimal dürft ihr raten, erneut kommt es zu einem wilden Schlagabtausch, bei dem Isaac als ja, One-Man-Army sozusagen erneut den Großteil dieser Trapper dann auch töten kann. Und damit stehen wir eigentlich vor dem großen Finale. Bevor wir aber da reingehen, haben wir, glaube ich, noch so ein paar Dinge, die wir jetzt schon an manchen Stellen abgehandelt haben, aber jetzt nochmal so rund machen wollen zum generellen Look and Feel der Serie. Vielleicht auch etwas zu den Produktionsdetails. Jan, was hast du da herausgefunden?
Ja, also viel herausgefunden oder beziehungsweise habe ich jetzt, kann man da gar nicht, weil oftmals bei diesen Produktionen ja auch, ja, da braucht man manchmal so einen IMDb Pro-Account, aber Was klar ist, oder zumindest öffentlich ist, wo die Serie gedreht wurde. Und zwar wurde sie in Albuquerque, in Santa Fe und an der Bonanza Creek Ranch in New Mexico gedreht. Und zwar insgesamt über mehrere Monate und dann leider halt unterbrochen durch den SAG-AFTRA-Streik im Jahr 2023. Und wenn man den Angaben glauben mag, dann waren hier insgesamt 3.420 Statisten und 750 Crewmitglieder beteiligt, was natürlich dann wiederum sich darin äußert, dass Netflix auch, glaube ich, hier sehr viel Geld reingebuttert hat. Ich habe mal irgendwas gelesen, dass diese Serie gleich 160 bis 180 Millionen Dollar gekostet hat. Also schon wirklich auf Blockbuster-Niveau. Und ich würde auch mal die steile These in den Raum stellen, dass man das schon sieht. Oh ja. Also die Serie sieht fantastisch aus. Was wir vielleicht vorhin gar nicht gesagt haben, ist, dass der Autor Mark L. Smith unter anderem eben auch den Film The Revenant geschrieben hat. Und ich glaube, so vom Look and Feel werden sich viele daran erinnert fühlen. Das hat schon ein bisschen diese Revenant-Vibes. Natürlich hier nicht mit Schnee, sondern halt aber in andere Form von kargen Landschaften unterwegs. Und es hat auch so dieses Color-Grading, dieses Entsättigte. Und was für mich am signifikantesten im Stil dieser Serie war diese, dann doch ziemlich teilweise verzerrende Art und Weise mit den Objektiven. Ne? Mhm. Also dieses fast schon Fischei-artige, was so eine gewisse, auch Unruhe reinbringt und eine gewisse Nähe zum Geschehen für den Zuschauer. Also man wähnt sich oftmals vor allem in den Kampfszenen mitten im Geschehen und ist wirklich hautnah dabei, wenn hier dann diese dann doch sehr blutigen und auf Gore angelegten Momente passieren. Denn beispielsweise eine Skalpierung hat selten so realistisch und brutal ausgesehen wie in American Primeval. Und da gibt es einige Momente, wo wirklich einem schon bei schwachem Magen schlecht werden könnte. Also diese Serie hat nicht umsonst ein Rating für Erwachsene und reiht sich da wiederum auch dort beispielsweise ein, wo Godless unterwegs war und ist deutlich härter als diese Tyler Sheridan-Produktion bei Paramount Plus.
Ja. Ja, ich würde gerne auch noch mal zwei, drei Szenen oder beziehungsweise Momente in der Serie erwähnen, die für mich auch noch mal so verdeutlichen, auch wie abwechslungsreich Peter Berg und auch sein Team es geschafft haben, hier uns dieses ganze Geschehen so zu zeigen. Wir haben am Anfang eben dieses schon angesprochene Mountain Meadow Massaker und das ist bei aller Brutalität so perfekt inszeniert und ich möchte nur kurz sagen, wie dieses Rind dann plötzlich in diesen Wagen reinläuft. Also da hat es mir mein Herz gestockt, das fand ich super. Das hat wirklich Spaß gemacht. Spaß setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, wie gesagt, aber das sah schon wirklich, wirklich stark aus. Ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt nicht nochmal geguckt, aber es hat sich zumindest so angefühlt, auch wie so eine lange Planmontage. Kann sein, dass der Schnitt.
Ja, es waren wenige Schnitte. Ich habe es heute nochmal gesehen, die erste Folge. Mhm. Also ich habe nämlich auch extra drauf geachtet, aber es gab schon einige versteckte Schnitte und eine ganz wenige offensichtliche.
Ja. Dann eine weitere Szene, die mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist. Ich hatte es eben in der Zusammenfassung auch schon gesagt, nur kurz abgehandelt, als sie dann bei diesen französischen Plünderern ankommen. Und das hatte alles so eine Horrorfilm-Ästhetik. Das lag auch an der Farbe. Das wirkte alles so dunkel. Wenn du nur diese Szene dir anguckst, also fühlt sich das so an, als wärst du gerade irgendwie mitten in einem Horrorfilm. Also auch da fand ich, haben sie dann diese Landschaft mit diesen abgeholzten Bäumen rundherum. Das sah alles perfekt gepasst. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und dann, du hast eben
Hat so ein bisschen was von Brimstone. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Oh, nee, der sagt mir jetzt nichts. Nee.
Ein fantastischer Western-Film, in dem Fall keine Serie, mit unter anderem Caris van Houten. Moment, ich schaue noch mal kurz, spicke ich mal rein. Da spielt auch Guy Pearce die Hauptrolle, einen diabolischen Reverend. Dann spielt dort die Dakota Fanning eine Nebenrolle oder beziehungsweise die zweite Hauptrolle, die sich an diesem Reverend dann eben nach einem Martyrium rächen will. Also finde ich ein toller Film. Also an der Stelle noch, vielleicht wäre jetzt auf Basis der Serie American Primeval eben Blut geleckt hat, was so ein bisschen die düsteren Western-Settings betrifft, der darf sich den Film gerne mal auf den Zettel setzen, von 2016.
Sehr cool, ja, das werde ich auf jeden Fall tun, perfekt. Und dann, du hast eben gesagt, im Gegensatz zu Revenant ist hier kein Schnee, aber ganz am Ende gibt es dann ja doch auch Momente in den verschneiten Bergen und auch die fand ich sehr, sehr schön inszeniert. Und da hatte ich jetzt mir mal kurzes Making-of-Material angeguckt und da haben auch viele der Schauspieler auch gesagt, dass das ja, mit viel Arbeit auch verbunden war, dass das wohl auch ein sehr anstrengender Dreh in diesen Schneestürmen, die dann wirklich auch teilweise zumindest real waren und auch diese metertiefe Schneedecken, die dann da irgendwie sind. Also das muss wohl auf der einen Seite sehr viel Spaß gemacht haben, aber muss auch sehr, sehr anstrengend gewesen sein. Und ich finde, das merkt man, diese Schwere, die dann auch diese Momente eben da in den Bergen hat. Das hat mich dann so ein bisschen an, ich weiß, du bist kein Videospieler, aber trotzdem die Referenz muss ich jetzt auch mal ziehen, an den zweiten Teil von Red Dead Redemption erinnert, ja, das bekannte Rockstar-Spiel.
Ja, die Vergleiche habe ich schon öfters gelesen, ja.
Da fängt ja, ist ja quasi der Epilog, ist ja auch, oder der Prolog spielt ja dann auch in so einer Schneelandschaft und das hat mich da teilweise auch sehr dran erinnert. Und um jetzt vielleicht mal was Fieses zu sagen, aber da kann Taylor Sheridan mit seinen ganzen Western-Sachen, ehrlich gesagt, stinkt da so ein bisschen gegen ab, was die Inszenierung angeht. Ich meine, ich will jetzt auch nicht zu viel über Sheridan lästern und so, aber wir haben auch natürlich ja, kann man auch mal reinhören in unseren großen Sheridan-Talk, der hat schon auch schöne Bilder und kann auch schon schöne Bilder produzieren, aber hier war ich dann doch nochmal anders gefesselt, muss ich sagen.
Ja, es ist, ich habe es in meiner Kritik, die ich für Filmtoast ja schon dann noch im alten Jahr geschrieben hatte zur Serie, auch, glaube ich, diesen Vergleich an mehreren Stellen anbringen müssen, weil ich ja alter Sheridan Ultra bin. Und es ist ein willkommenes Kontrastprogramm, denn wie gesagt, Sheridan haut eigentlich quasi im Halbjahr des Rhythmus neue Serien, neue Staffeln raus. Und da jetzt mal was zu sehen, was eben nicht mehr diesen, ja, jetzt für mich gewohnten Look hat, sondern mal wieder bisschen was anders macht, ob das jetzt erstmal positiv oder negativ ist, aber es ist was anderes und dementsprechend wäre eben eher sowas jetzt wie, ja, wie hieß der, dieser mit dieser brutale Western damals mit von diesem Craig Sala?
Ach, Bone Tomahawk.
Bone Tomahawk, absolut, absolute Empfehlung auch. Und dementsprechend ist es so noch nicht ganz so hart und brutal, aber es hat eine Trostlosigkeit und es hat aber auch einfach eine von der ersten bis zur letzten Folge eine durchgehende Spannung. Und deswegen, Flo, wie ist es denn jetzt in der sechsten Folge? Wie geht's denn aus?
Ja, das große Finale und die letzte Episode der Serie. Und unser guter alter Jim Bridger geht dann letztlich doch eben auf das Angebot von Brigham Young ein und verkauft sein Fort. Dieses wird dann allerdings von den Mormonen sofort niedergebrannt. Ja, und Jacob Pratt, mittlerweile nur noch ein Wrack, auf der Suche nach seiner Frau, wird von einem hochrangigen Mormonenoffizier gefunden und gemeinsam greifen sie dann einen Shoshonen-Stamm an und es kommt, wie es natürlich kommen muss, unwissentlich erschießt Jacob seine Abish, die eben in Shoshonen-Kleidung dann auch in seinen Armen stirbt und auch Jacob nimmt sich daraufhin das Leben. Ja, die Shoshonen sind vernichtet, dem Anführer Rote Feder gelingt es jedoch noch, den grausamen Mormonen-Milizführer Wolsey umzubringen, also auch der geht hier drauf und unsere Vierergruppe, ja, die hat es hingegen fast bis nach Crook Springs geschafft, wird aber dann schließlich doch noch von einem übergebliebenen Mitglied der Trapper, von denen sie eigentlich dachten, sie hätten sie alle getötet, aufgehalten, aber Isaac Reed ist wieder mal der Retter in letzter Sekunde und kann dann auch diesen Trapper eben erschießen und blöderweise erleidet er diesmal aber auch selbst so schwere Verletzungen, dass auch er stirbt. Und so bleiben am Ende dieser Serie nur Sarah, Devin und Two Moon, die ihre Reise fortsetzen, können sich dann aber im letzten Moment dafür entscheiden, doch nicht nach Crook Springs zu reiten, sondern nach Kalifornien in der Hoffnung, dass sie dort ein besseres Leben leben können und ja, dem Wilden Westen sozusagen entfliehen können. Das ist das Ende von American Primeval.
Bittersweet Happy Ending irgendwie, ja, ne? Für die beiden, eigentlich am Anfang, mit denen wir auf die Reise geschickt worden sind. Die kommen an, aber auf, wie sagt man, der Weg war von Leichen gepflastert, ne? Also ganz klassisches Western, ja, Parallele zu ziehen. Ja. Jetzt sind wir hier mit 6 Folgen stramm durchgetaktet. Wie, wir hatten ja, glaube ich, anfangs auch in unserer Neuausrichtung schon gesagt, wir wollen jetzt nicht mehr so eine klassische Gut-Schlecht-Serienkritik machen. Aber natürlich, wenn wir jetzt uns mit einem Thema auseinandersetzen, wollen wir natürlich am Ende auch nochmal zu einem Fazit kommen und auch euch sagen, wie wir ja dieses Format und diese Serie in dem Fall fanden. Ich glaube, aber in dem Fall müssen wir gar nicht mehr so viel ja, Worte verlieren, denn es mag schon durchgeschienen haben, dass der Flo vor allem hellauf begeistert war von diesem Auftakt ins neue Serienjahr.
Ja, absolut. Also ich habe die Serie gesehen und dachte mir, boah, wie soll das denn in diesem Jahr noch besser werden? Ich weiß nicht, da müsste jetzt eigentlich schon noch viel kommen, dass diese Serie da am Ende des Jahres nicht in meiner, ja, weiß ich nicht, Top 5 oder so drin ist. Ich fand die wirklich, wirklich gut, hatte wirklich meinen Spaß, liebe ja wirklich auch Serien mit so vielen Figuren, vielen Charakteren, vor allem dann, wenn diese Figuren eben noch ja, mir so toll präsentiert werden, wie das hier der Fall ist. Und von daher, ich bin wirklich restlos begeistert. Wie gesagt, so einzelne kleinere Kritikpunkte, die Darstellung der Indigenen, bin ich nicht so hundertprozentig zufrieden mit. Auch diese angedeutete Romanze hätte für mich nicht sein müssen. Aber sonst bin ich alles in allem wirklich, wirklich begeistert.
Ja, ich kann mich bei deinen kleinen Kritikpunkten zwar anschließen, aber im Endeffekt bin ich auch sehr happy, denn Netflix hat ja auch nicht ganz so die hohe Qualitätsquote, sag ich mal, in den letzten Jahren, wie jetzt beispielsweise die Konkurrenz bei Apple, wo man wirklich sagt, okay, da sind 8 von 10 Serien absolut sehenswert und vielleicht immer auch 1, 2 Meisterwerke darunter. Bei Netflix muss man schon tief schürfen, um eben solche wirklich 1A-Empfehlungen zu finden, wo ich wirklich sage, die kann ich jedem empfehlen. Es ist nicht so, dass ich sage mit aber, sondern hier eigentlich ausnahmslos. Und dementsprechend, ja, gebe ich dir recht, ob die am Ende des Jahres bei mir, bei meinem Serienkonsum in der Top 5 landet, weiß ich noch nicht. Ich habe auch schon ein paar Serien sehen dürfen, die jetzt im ersten Halbjahr starten, die auch sehr hohe Qualität mit sich bringen. Aktuell, mal als kleiner Spoiler, befindet sich American Primeval allerdings noch in der Top 5. Schauen wir mal, wie lange es so bleibt. Und ja, ich würde sagen, das war wirklich eine tolle erste Folge für unser neues Konzept, denn besser kann es ja nicht laufen, wenn man eine Serie findet, die beiden Rednern sehr gut gefällt, wo man viel zu sagen kann, wo man viel analysieren kann. Und deswegen würde ich auch sagen, an der Stelle, ja, würde uns natürlich sehr interessieren, wie ihr die Serie findet, ob wir jetzt hier die Einäugigen unter den Blinden sind, die hier ja die positiven Aspekte sehen, wo vielleicht andere auch mehr Negatives ja gefunden haben. Und dann würde uns natürlich auch interessieren, ja, ob euch dieses Format gefällt und ob ihr auch in Zukunft da in so einer dann doch relativ ja ausführlichen Art und Weise über einzelne Serien sprechen wollen. Lasst uns gern Feedback dazu da. Und dann, Flo, was wartet denn in den nächsten Wochen und was können wir denn hier in den nächsten Folgen von Serienkonfekt anbieten?
Das ist eine sehr gute Frage. Also natürlich wird es jetzt demnächst wieder ein Serienkonfekt kompakt geben. Dafür hast du ja mit Sicherheit auch schon deine Serien zusammen und mal gucken. Vielleicht werde ich auch wieder den ein oder anderen Zuschauerwunsch erfüllen können. Mal schauen, was da noch so vielleicht auch kommt. Wir hatten es ja das letzte Mal, dass uns der gute Franz da eine Mail geschickt hat und gefragt hat, ey, schaut euch doch mal die Serie an. Also das machen wir immer wirklich gerne und auch sonst schickt uns, wie Jan schon gesagt hat, gerne Feedback. Und als nächstes größeres Projekt, also in der gleichen Form, wie wir das heute gemacht haben, ist ja eigentlich die Idee, ob wir nicht zwei Agentenserien miteinander vergleichen, nämlich The Recruit und The Night Agent, die jetzt, glaube ich, beide demnächst in die zweite Staffel gehen. Und ich habe schon angefangen zumindest, weil ich habe beide Serien leider noch nicht gesehen, bin aber gerade schon dabei, fleißig die ersten Staffeln nachzuholen. Und ich glaube, das könnte auch ganz spannend werden, weil das, was ich bisher gesehen habe, das, ja, da habe ich auch Bock drüber zu sprechen. Ist dann nochmal so ein ganz anderes Thema, aber das wäre dann ja, glaube ich, unser nächstes größeres Thema.
Ja, das ist eigentlich ja ein guter Schlusspunkt, denn sagen wir mal so, die Serienvorschau hatte bei uns jetzt nicht so viel Starts von Netflix, aber direkt jetzt unseren Hauptcast hier mit drei Serien von Netflix zu starten, ist dann doch ganz spannend, vor allem weil ja Netflix weiterhin der Platzhirsch ist und dementsprechend die meisten von unseren Zuhörern bestimmt auch auf diese Serien dann primär Zugriff haben. Ja. Aber wenn wir, wie gesagt, auch mal vielleicht auf eine Serie von einem kleineren Anbieter spezifischer eingehen sollen und ihr da Ideen für unsere Analysen habt, dann her damit mit euren Ideen. Und dann hören wir uns ja spätestens in 2 Wochen hier wieder und in der nächsten Woche schon fürs nächste Kompakt.
Super, bis dann. Tschüss.